Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Wie schön, dass Sie wieder einschalten. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, während Herr Professor Dr. Feldgen und ich, Annika Licht, uns unterhalten. Und zwar heute, wie angekündigt, im Themenmonat Netzhaut über postoperativen Schmerz nach Netzhautoperation. Ein sicherlich unterbelichtetes Thema.
Ja, absolut.
Lieber Nikolas, wir hatten uns ja das Du angeboten. Herzlichen Dank dafür. Ich habe mich bei der Studie die ganze Zeit gefragt, warum lese ich die eigentlich? Das wirkt so ein bisschen wie das erste Kapitel in einem Buch, so die Einleitung, wo man sagt, so, ja, es ist alles wahnsinnig wichtig, okay, und man geht so da raus und denkt, gut, jetzt kommen die wirklich wesentlichen Dinge. Warum ist das so relevant, dass wir uns das nochmal anschauen?
Okay, ja, die muss ein bisschen ausholen. Also ich hatte.
Gerne, dazu ist der Podcast da.
Wir arbeiten schon länger zusammen mit einem Roberto Castello aus Berlin, der ist ein niedergelassener Anästhesist, und mit dem haben wir schon aus verschiedenen Gründen immer wieder mal Fortbildungsthemen gemacht, seit Jahren eigentlich. Und er ist wirklich einer von denen, die sich aus der Anästhesiologie sehr um die Augenerkunde bemühen und ist mittlerweile auch ein sehr guter Freund geworden. Und der hat mich darauf hingewiesen, dass es einen neuen GBA-Beschluss gibt, dass Kliniken sich um Schmerzkonzept bemühen müssen bis 2025, oder bis 2024 genau, also ab diesem Jahr. Und die Kliniken müssen das vorlegen. Und er hat mich gefragt, ob wir nicht da was machen würden, weil doch es da diesen Joachim Erlenwein bei uns gäbe und in der Anästhesie. Und den kannte ich bis dahin gar nicht, in Göttingen. Habe natürlich gleich ihn gegoogelt hier im Haus und habe dann mit ihm telefoniert und stellt sich heraus, ein unglaublich sympathischer, netter und vielwissender Mensch, der Oberarzt der Anästhesie, der in allen Gremien der Schmerztherapie sitzt und wahnsinnig viel gemacht hat zum Thema Schmerztherapie. Und haben uns auch gleich getroffen, auch gleich angefreundet und haben beschlossen, dass wir uns dem Thema widmen, weil für ihn war es schon lange ein Problem, dass die Fächer, die nicht so immer im Zentrum stehen, operativ tätig sind, aber nicht so immer im Zentrum stehen, dazu gehört zum Beispiel auch Hautklinik, HNO auch, dass die etwas wenig Informationen einfach liefern zum Thema Schmerzen, ja. Peri- und postoperative Schmerzen. Und daraus sind einige Schriftstücke entstanden und eben auch eine prospektive Studie, die wir jetzt eigentlich nicht besprechen wollen, auf die ich aber ganz kurz nachher kommen möchte. Und wie immer macht es unglaublich Spaß, mit Leuten aus anderen Disziplinen zu arbeiten. Man lernt so wahnsinnig viel von denen. Und die haben so eine andere Struktur wie man selbst und gucken Dinge ganz anders an, sodass ich das nur empfehlen kann. Aber ich klinge schon selber wie so ein Vorwort von so einem Roman. Ich höre jetzt auf.
Aber schön. Also man kann das sehr viel besser hören als lesen.
Ja, kein Problem. Okay. Das ist ja ein Podcast, genau.
Genau. Ja, das ist eine schöne Sache und es ist auch gut, dass wir darüber sprechen. Das ist vollkommen richtig, war natürlich ein bisschen provokativ von mir, aber ich wollte natürlich auch so ein Vorwort hören, um die ZuhörerInnen mitzunehmen. Hier in der Studie wurde jetzt von Herrn Allenwein und Kollegen, auch von Ihnen, geschaut, wie das Schmerzempfinden von Patienten ist nach Augeneingriffen und was Risikopatienten dafür sind. Wie darf ich das verstehen, wenn man von Risikopatienten spricht und jetzt nicht sagt, okay, nach der und der Operation?
Also erstmal würde ich sagen, fangen wir bei den Chirurgen mal an. Also als ich das Thema damals aufgegriffen habe, habe ich mal ein paar Chirurgen gefragt und gesagt, Mensch, wie sieht es denn bei euch aus? Haben die Leute Schmerzen? Und dann haben die mich nur ausgelacht. Und gesagt, bei uns hat keiner Schmerzen. Ich meine, man kennt. Und das waren wirklich sehr geschätzte Kollegen, die auch, wo ich weiß, dass sie viel Erfahrung haben. Aber es ist halt einfach so, wir haben unsere Brille auf, wir schieben den Aufwachraum, die Patienten, und dann sind die weg. Und ja, und dann kommen wir vielleicht am nächsten Tag zur Visite oder kommen sicher zur Visite wieder, aber dann haben die auch die größten Schmerzzustände vorbei. Man kümmert sich halt einfach nicht so, weil man es nicht auf dem Schirm hat. Und ich glaube, das war unser Hauptbeweggrund, das Thema mal einfach auf den Tisch zu bringen, um einfach eine gewisse Aufmerksamkeit auf dem Thema zu widmen. Und was ich von den Anästhesiologen gelernt habe, ist, dass es einfach dass es ganz klare Belege gibt, dass zum Beispiel Frauen mehr Schmerzen haben, hätte ich ganz anders erwartet.
Ja, das also hat Professor Mischai auch im Vorgespräch, der gesagt hat, hat mich total überrascht.
Ja, ich hätte schwören können, es ist andersrum, aber es ist so. Und dass Raucher mehr Schmerzen haben, warum hätte ich jetzt nie irgendwie gedacht, dass ein gesteigerter BMI mehr Schmerzen macht? Hat mich wirklich überrascht. Die anderen Dinge, die in der Studie beschrieben sind, dass jüngere Leute, depressive Leute, Angstsymptome, Patienten natürlich, dass man da mehr erwarten würde, auch Leute mit Schlafproblemen, das ist ja klar. Aber es gibt so ein paar überraschende Momente. Und dann kann man, wenn man das weiß, kann man danach fragen, weil ich hätte sonst nie danach gefragt. Und bin tatsächlich mittlerweile ein bisschen bei der Patientenführung auch ein bisschen aufmerksamer und biete dann in dem Fall auch häufiger mal eine Vollnarkose an, wenn ich weiß, man hat so einen grenzwertigen Eingriff, der vielleicht ein bisschen länger dauert.
Ja, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Option einer Vollnarkose zu erwägen, das ist ja schon auch ein Ding. Deswegen auch als Assistenzarzt, der dann vielleicht das Aufklärungsgespräch mit den Patienten führt, wäre es ja vielleicht nicht schlecht, wenn man was in der Hand hätte, bevor man seinen Oberarzt anruft und fragt, können Sie das vielleicht in Vollnarkose machen? Gibt es dazu irgendwie einen Score oder ist sowas angedacht, das dann zu testen?
Also es gibt Scores in der Schmerzmedizin, ganz klar. Und die auch dafür wird in der Arbeit Werbung gemacht. Auch das ist was ich komplett von den Schmerztherapeuten übernommen habe und einfach auch für mich neu war, wobei es jetzt nicht so eine überraschende Neuigkeit ist, dass man eben Schmerzen messen kann, dass man auch, dass es Skalen gibt, die etabliert sind, die auch getestet sind. Und dass es eigentlich in einer modernen perioperativen Betreuung immer auch die Schmerzmessung mit integriert werden muss. Und wer das dann macht, ist immer die große Frage. Da geht ja der Kampf zwischen den Berufsgruppen los, aber eigentlich sollte mehrfach am Tag durch die Pflege die Frage gestellt werden, wie die Schmerzen sind, auf einer ganz klar definierten Skala, die man vorher dem Patienten erklärt hat. Und sollte auch durch die Ärzte natürlich bei der Visite diese Frage gestellt werden. Ehrlich gesagt, ich behaupte jetzt mal so fast, vielleicht nicht immer, aber ganz häufig. Aber es ist eher so aus dem Bauch raus. Man fragt die dann so ein bisschen, wie es geht. Aber ich habe noch nie jetzt, trotz dieser Vorerfahrung und trotz dieser Publikation, habe ich selber jetzt noch keine Skala, die ich fest anwende. Das muss ich zugeben.
Aber gut, ich denke mal, das ist doch was anderes, ob man jetzt Sie da sitzen hat oder eine Assistenzärztin im zweiten Jahr. Also das muss man ja schon auch ganz, ganz deutlich sagen. Es ist ja nur wichtig, dass man irgendwie das auf dem Schirm hat. Wie Sie es gesagt haben, da haben Sie jetzt schon die wichtigsten Sachen genannt.
Also in der prospektiven Studie, die ich jetzt angesprochen habe, die wir jetzt leider noch nicht publiziert haben, wo wir gerade dran sind.
Ah, okay. Ein paar Sneak Peeks.
Ja, genau. Gibt es auch... Die fängt so an, es gibt aus Anästhesiology, also einer wirklich hochrangig publizierten Arbeit von Herrn Gerbershagen von 2013, jetzt 11 Jahre her, wo einfach mal alle Disziplinen gefragt wurden, was die Schmerzen machen. Und da ist Augenheilkunde nur auf Platz 172. Also Augen heißt von 179 Eingriffen. Das heißt, Augen macht irgendwie nicht weh, jedenfalls nicht nach der Tabelle. Und es gibt in Deutschland eine Initiative, den Kollegen aus Jena zu verdanken ist. Herr Meißner ist auch ein Anästhesist, der dort dieses QIPS-Register führt, also eine Datenbank, wo man Daten eingeben kann. Und das haben wir eben auch gemacht.
Das wird ja auch hier erwähnt, ne?
Genau, und haben bei 1300 Patienten in Göttingen diese im Rahmen der Doktorarbeit diese Daten erfasst. Und was soll ich sagen? Ja, es kann schmerzhaft sein. Und es gibt eine Kategorie eine Skala von 0 bis 10. 10 ist richtig, richtig gemeine Schmerzen und 0 ist keine Schmerzen. Und wir haben über 20%, die über 6 haben. Und 6 gilt dann in der Schmerztherapie schon als richtig relevanter Schmerz.
Boah, so, jetzt und kommst dann du auch dran. So direkt jetzt im Gesicht.
Jetzt muss ich dich fragen, so, was glaubst du, welche Eingriffe besonders schmerzhaft waren? Ich gebe mal ein paar zur Auswahl. Also Lidchirurgie, Vitrektomie, Schieloperation, Linsenoperation, Glaukomoperation oder Orbitalchirurgie?
Also ich würde wetten, dass die Linsenchirurgie fast gar nicht wehtut. Da macht man ja auch nur so ganz, ganz kleine Schnitte. Und so Strabologie, also Orbitalchirurgie und Glaukom-OPs, wenn es jetzt so größere sind, mit einem Sickerkissen, die könnten schon wehtun, könnte ich mir vorstellen. Aber auch so eine Netzhautchirurgie, je nachdem.
Ja,
wobei also die wahrscheinlich auch eher weniger.
Eigentlich alles richtig, weil Netzhaut. Nee, eigentlich alles sehr, sehr richtig. Also Orbiterchirurgie führt das Ganze an, gefolgt von Buckelchirurgie, also das Ding, Operationen, die ich ja noch wahnsinnig gerne mache, Zerklagen und Plomben. Muss ich leider mich outen, genau. Und dann Schieloperationen und dann geht es schnell bergab mit den Schmerzen. Also Vitrektomie tut kaum noch weh, Lidchirurgie tut kaum noch weh und Linsenchirurgie auch nicht. Und Glaukomchirurgie war ganz, ganz die letzte Stelle. Aber wenn man die Amplituden sieht, dann gibt es in jeder Gruppe Ausreißer, die bis 10 gehen. Also es gibt in jedem Eingriff gibt es Leute, die haben gar keine Schmerzen, und es gibt Leute, die haben höllische Schmerzen. Und da muss man einfach drauf gefasst sein und das auf dem Schirm haben. Ich glaube, dann kann man eine gute Patientenversorgung herstellen. Aber zu sagen, meine Eingriffe tun nicht weh, ist ein bisschen ignorant.
Und es spricht ja auch nochmal dafür, dass Schmerzen und Schmerz erleben, das sagen die ja auch hier in der Studie oder das sagen sie ja auch hier in der Studie, wirklich zwei verschiedene Dinge sind. Und dass in Bezug auf das Schmerzerleben einfach andere Risikofaktoren gelten als die Operation selber. Also dass man auch ängstliche Patienten, die nur eine Kataraktoperation bekommen, über Schmerzen aufklären muss oder gegebenenfalls mit Vollnarkose. Apropos Vollnarkose. Anderer Punkt, ich switche einmal ganz kurz. Und zwar die schmerzhaftesten Operationen, die du gerade erwähnt hattest. Ja. Das sind ja OPs in Vollnarkose. Also Buckelchirurgie ist ja auch in Vollnarkose. Beugst du dem dann vor, indem du noch eine Lokale dann am Ende machst? Oder jetzt nach dieser Studie würdest du das erwägen?
Ja, ich muss zugeben, jetzt bin ich ja neu in Basel und hier ist es so, hat Frau Palmowski, die Strabologin hier, hat mir eine Studie gezeigt, wo sie die Muskeln nochmal separiert betäuben und wo sie deutlich weniger Schmerzen haben. Und es ist auch Usus hier, trotz Vollnarkosen, noch eine parabulbäre Spritze zu machen. Und das ist jetzt nicht wissenschaftlich, also die strabologische Arbeit ist schon wissenschaftlich ausgewertet worden, ist auch publiziert. Aber die die parabulbäre Spritze ist nicht wissenschaftlich ausgewertet bisher. Und das wäre natürlich mal spannend, ob man damit postoperative Schmerzen nochmal reduzieren kann. Also wie so ein Leitungsblock quasi.
Auf jeden Fall.
Das ich glaube, Annika, wir haben was zu tun.
Auf jeden Fall. Also ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und dann unterhalten wir uns nochmal. Und dann frage ich einfach, wir hatten darauf verwiesen, jetzt machen wir das Gespräch genau da an der Stelle weiter. Okay, gut, ich hätte jetzt noch ein paar praktische Dinge am Ende für meinen Alltag. Und zwar, wie ist das, wenn ich jetzt einen Patienten habe, also es ging mir jetzt auch so ein bisschen um die postoperativen Schmerzen, weil wenn ich jetzt einen Patienten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, weghaue mit Schmerzmitteln, gehe ich ja das Risiko ein, dass er bestimmte Dinge danach nicht wahrnimmt. Und ich hätte total Angst, wenn ich jetzt einen Patienten, der sagt, ich habe Schmerzen, in meinem Dienst zum Beispiel, dem ich dann Schmerzmittel gebe, sagen wir mal starke Schmerzmittel, schon ein bisschen weiter auf dem WHO-Stufenschema, dass der dann gar nicht wahrnimmt, wenn er eine Druckentgleisung hat oder wenn er die ersten Anzeichen einer Endophthalmitis hat oder so. Wie könnte man das umgehen?
Das ist natürlich eine berechtigt und auch eine gute Frage. Wie weit gehe ich beispielsweise auch beim Glaukomanfall? Ist ja auch nicht so ganz, ganz selten, dass man einen Patienten mit einem Glaukomanfall kriegt oder mit einer Riesenzellarteritis, die dann einfach mit Schmerzmedikamenten ruhig gestellt werden. Das geht, glaube ich, einfach, indem man ein Schema hat. Und wir hatten in einer anderen Arbeit, auch wieder mit Herrn Erlenweins Hilfe, im Ophthalmologen oder in der Ophthalmologie, haben wir ein Stufenschema empfohlen, dass mit immer wieder Rückfragen und mit so Wiederholungsschleifen immer wieder zurückgehen zum Patienten, gucken, ob es wirkt oder nicht wirkt, dann arbeitet und dann so eine Eskalation skizziert. Wobei ich auch sagen muss, ich fühle mich dann schon wohler, wenn man das normale, das Metamizol, das Ibuprofen, das Paracetamol aufgebraucht hat, dass man, also mit Oxygesic schlagen die dann vor, dann bin ich schon ganz froh, wenn ich einen Schmerzdienst mal anrufen kann. Also da ist man, glaube ich, ganz gut beraten, auch nicht zu heldenhaft zu agieren, je nachdem, wie die Grundausstattung internistisch ist und schmerztherapeutisch ist.
Um 3 Uhr nachts.
Ja, genau. Dann vielleicht nicht anrufen, genau. Aber also da gibt's, wir haben diesen Vorschlag publiziert 2023 in der Ophthalmologie. Und das ist ganz genau festgehalten, wie die Profis das empfehlen. Und so okay. Leider mache ich es auch so.
Ich würde jetzt gerne noch an der Stelle ein kleines bisschen praktischer werden. Es ist 3 Uhr nachts, ein Patient meldet sich und sagt, ich habe Schmerzen. Er hatte gestern eine, sagen wir mal, eine Plombenchirurgie, weil sie das ja so gerne machen oder du das ja so gerne machst. Und was mache ich dann? Was sind die ersten Schritte? Wie gehe ich daran?
Also erstmal, glaube ich, Inspektion gucken, ob irgendwie größere Schwellung ist als normal. Ein bisschen geschwollen ist ja immer. Dann würde ich den Augendruck messen als zweites, glaube ich, oder als 1b und gucken, ob der Druck daher kommen kann. Das sind ja die wahrscheinlichsten Dinge. Gerade wenn die Leute Gas bekommen haben, dann kann es ja doch sein, dass der Druck ein bisschen durch die Decke schießt. Ab Tag 1 ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber denke ich schon auch an eine Entzündung, also eine Infektion. Dann, wenn ich in diese Richtung denke, wobei es wie gesagt ein bisschen früh ist, so nach einer Woche vielleicht, ist dann eine Plombeninfektion wahrscheinlicher. Wobei es ein sehr seltenes Ereignis ist, dann sieht man aber eher so eine livide Schwellung der Bindehaut, man sieht eine Aderhautschwellung nicht ganz selten. Also da gehört aber ein bisschen Erfahrung dazu, muss man auch öfters mal reingucken. Das ist so ein Befund, wo man dann im Zweifel die Plombe rausholt, aber macht man ungern innerhalb der ersten Woche. Und wie gesagt, da habe ich es auch selten, eigentlich noch nicht erlebt. Also wenn dann so früheste war, glaube ich, so nach 7 bis 10 Tagen. Ja, ich glaube, das sind die Infektion, Druckanstieg, das sind so die beiden Hauptgegner.
Und der Rosio wahrscheinlich auch. Aber das sehe ich ja dann, wenn ich anfärbe fürs Goldmann-Messen, was ich dann natürlich tue.
Das ist ja Vorderabschnitt.
Ah ja, das interessiert jetzt. Ja, okay, gut, alles klar. Glaukomanfall ist ja theoretisch auch Vorderabschnitt, könnte ich
sagen. Ja, gut, okay, schon im Auge, das geht schon
gut. Okay, gut. Ja. Dann hat er jetzt also einfach einen Druckanstieg gehabt. Ich habe dem Glaupass gegeben, Druck senkt sich und dann hilft es aber nicht nur, die Schmerzen sind irgendwie noch da. Was kann ich dem dann geben? Vielleicht hat er ja so ein bisschen somatisiert, hat Angst, hat dann mehr Schmerzen.
Also dann empfehlen die Profis Metamizol, das war richtig, richtig viel.
Ja, dann schon. Okay, krass. Gut, gut zu wissen.
Und das nennen die Basisanalgesie und je nach Risiken dann Ibu oder Paracetamol. Wobei es da ganz schöne Nebenwirkungen, also Kontraindikationen gibt. Wie arterielle Hypertonie, KHK oder Nierenfunktionsstörung. Also es ist gar nicht so ohne. Und als zweite Stufe dann Teledin, Retard, was man bei ausgeben kann, wenn es den Leuten halt nicht so schlecht ist, 2x50 mg. Und dann geht es schon in die Richtung Oxygesik. 5 mg akut würden die geben. Und ja gut, dann muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich glaube, dann ist spätestens der Zeitpunkt, wenn es dann noch Schmerzen macht, dass man doch mal die Profis ruft.
Oder natürlich den Oberarzt, falls man das nicht schon längst getan hat.
Ja, sag mal so. und der dann die Profis ruft.
Ja, genau. Um 3 Uhr nachts immerhin. Darum geht es ja gerade. Okay, ja, ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen, haben alle mitgeschrieben. Ich habe es versucht, mir zu merken. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und deine sehr praktischen Tipps. Ich finde, es ist nicht beim Vorwort geblieben. Es war eine sehr runde Sache. Und ich hoffe, dass wir auch Sie, liebe Zuhörerinnen, ein bisschen für Schmerz-Awareness begeistern konnten und Sie die hier angesprochenen Punkte mit in den Alltag nehmen können. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank auch für die Unterstützung an Bayer, die uns in diesem Themenmonat unterstützen. Und ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Dann sprechen wir über Risikofaktoren für eine Ablatio Retinae, also eine Netzhautablösung nach Kataraktoperation. Auch wieder mit Professor Feldkin, beziehungsweise mit dir, lieber Nikolas.
Ja, vielen Dank, freue mich schon.
Tschüss.
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.